Schulkultur aufs Ohr, der Podcast von der Qualis, dem Landesinstitut für Schule NRW für die Schulsozialarbeit. Mein Name ist Tina Tepe. Ich bin Referentin im Landesinstitut und unterhalte mich mit Gästen über Ideen zur Gestaltung des Schullebens. Und das aus ganz verschiedenen Hörwinkeln.
Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge. Ich begrüße meinen heutigen Gast, der mir digital gegenüber sitzt. Und ich kann schon so viel verraten. Er ist eine Koryphäe der Schulsozialarbeit. Doch den Namen möchte ich in diesem Moment noch nicht verraten. Erst einmal ein etwas unpersönliches Hallo in den Bildschirm.
Hallo.
Ich freue mich, dass ich dich heute interviewen darf. Wir steigen erst einmal ein mit einer kurzen Fragerunde, damit die Hörerinnen und Hörer ein wenig zu deiner Person rätseln können. Wie viele Kilometer liegen denn gerade zwischen uns?
Oh, das ist eine gute Frage. So aus dem FF wüsste ich das nicht. Ich würde jetzt mal so schätzen, 250 Kilometer. Und wenn ich sagen würde, mit Zug, dann würde ich sagen, wahrscheinlich 20 Stunden. Aber das ist vielleicht die aktuelle Bahnsituation.
Was präferierst du denn, Nordsee oder Harz?
Ich würde sagen, im Sommer Nordsee und im Winter Harz.
Dankeschön. Und wie sieht's aus? Tee mit Klunches oder Kakao?
Oh, jetzt wird's schon. Also aufgrund meiner biografischen Herkunft, dann würde ich eher sagen Kakao. Aber da, wo ich jetzt bin, da ist schon das andere viel besser.
Ich habe es geahnt. Frühaufsteher oder Spätstarter?
Spätstarter, unbedingt. Vor um 9, kein offizieller Termin.
Sehr schön. Da habe ich ja Glück, dass es jetzt so spät ist. Gab es Schulsozialarbeit in deiner Schulzeit?
Nee. Ich sage jetzt nicht, dass ich im Osten groß geworden bin. Da gab es das nicht. Da gab es andere Personen, die so soziale Funktionen wahrgenommen haben. Aber Schulsozialarbeit, nein, die gab es nicht.
Hast du einen Besprechungstisch in deinem Büro? Ungewöhnliche Frage.
Ja, habe ich.
Okay, hab ich. Jetzt kommt der Hintergrund zu meiner Frage. Ist der Tisch dann noch als solcher einsetzbar oder ist er eher Ablageort für Bücher und Manuskripte?
Nee, er ist tatsächlich rund, klein und mein Schreibtisch sieht übervoll aus. Aber der runde Tisch, der ist vollkommen leergeräumt. Da steht nur ein Glas und ein leere Flasche Apfelsaft.
Wunderbar. Vielen Dank für diese schnellen Einblicke. Die meisten werden es jetzt sicherlich schon erraten haben, wen ich heute interviewen darf. Es ist Professor Dr. Carsten Speck von der Karl von Ossietzky Universität Oldenburg. Also jetzt noch mal einmal ganz offiziell herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dich für das Interview bereit erklärt hast.
Hallo.
Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, würde ich gerne zunächst eine Frage stellen, die ich im Rahmen meines Podcasts allen Interviewpartnerinnen und Partnern stelle, nämlich bei dem Wort Schulkultur. An welche drei Dinge denkst du da spontan?
Oh, ich denke erstmal an einen Begriff, der en vogue ist, der häufig verwendet wird, aber relativ weit gefasst ist, sehr diffus auch ist, manchmal auch sehr normativ aufgeladen. Also entweder geht es, das ist vielleicht schon so der zweite Punkt, stärker um eine Beschreibung von Schulqualität oder es geht um so ein normatives Leitbild, wie Schule sein sollte, also was man tun sollte, damit sowas wie eine Schulkultur entwickelt wird. Und vielleicht drittens, für mich natürlich spannend, wie erforscht man jetzt diese Schulkultur? Und da geht es dann um ganz unterschiedliche Dimensionen, was es dann auch wieder schwierig macht, also um Rahmenbedingungen, aber auch um Werte, Normen, Lehrerhandeln, Erziehungskultur, Beziehungskultur, bis hin zu Fragen, wie entwickelt sich Schule entsprechend weiter, also Planung, Reflexion und Ähnliches. Insofern wäre so der dritte Punkt, der mir so auffällt. Also wenn man über den Begriff redet, muss man, glaube ich, tatsächlich so ein Stückchen für sich definieren, was man darunter versteht. Ansonsten wird die Diskussion relativ schwierig.
Dann würde ich gerne den Schwenk machen zu dir. Deine aktuellen Forschungsschwerpunkte sind ja im Rahmen der Professur unter anderem die multiprofessionelle Kooperation und die Kooperation Jugendhilfe und Schule, Schulsozialarbeit. Das heißt, du wirfst also einen intensiven Blick auf die Profession, die im System Schule zusammenarbeiten. Warum ist dir das Thema so wichtig?
Also das eine ist, es ist tatsächlich ein Stückchen biografisch geprägt. Also ich bin, wenn man so will, bei Thomas Olk groß geworden, einem recht bekannten Professor für Sozialpädagogik und Sozialpolitik, der auch mein Doktorvater war. Und der hat sich intensiv mit dem Thema Kooperation von Jugendhilfe und Schule, aber noch mehr auch mit Schulsozialarbeit beschäftigt. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen die Entwicklung weiterverfolgt, zunächst Schulsozialarbeit, dann Jugendhilfe und Schule, dann ist jetzt bei mir so ein dritter Themenschwerpunkt dazugekommen, der multiprofessionellen Kooperation. Und das ist nicht ganz ohne Grund. Wir haben lange Zeit sehr intensiv über Schulsozialarbeit diskutiert. Was ist das eigentlich? Wie muss die ausgestaltet sein? Welche Rahmenbedingungen brauchen wir dafür und Ähnliches? Und haben dann doch gemerkt, es geht eigentlich um mehr. Es geht nicht nur um Schulsozialarbeit. Es geht letztendlich auch um eine intensivere Kooperation der beiden Systeme Schule und Jugendhilfe. Und seit einiger Zeit reden wir Bildungs- und Sozialbereich über multiprofessionelle Kooperation. Und das hat was damit zu tun, dass die Schülerinnen und Schüler immer heterogener werden, zumindest wenn man sich die Schülerschaft anguckt. Wir haben Bildungsreform, Sozialreform, jetzt mal so als Stichworte Ganztagsschule, Inklusion, Sozialraumorientierung oder Ähnliches. Das spricht dafür, ein Stückchen stärker miteinander ins Geschäft zu kommen. Und mein Eindruck ist auch, und das ist so das Letzte, wo ich vielleicht aufmerksam machen möchte, dass diese Vielfalt an Professionen noch nicht per se sichert, dass die tatsächlich auch zusammenarbeiten. Das heißt, wir brauchen Settings, wir brauchen Rahmenbedingungen, wir brauchen eine Führungsperson auch in Schulen, die dafür sorgt, dass diese sehr unterschiedlichen Professionen auch zusammenarbeiten. Und da habe ich ein Stückchen in meiner Forschungs- und auch Lehrtätigkeit gelernt, das funktioniert noch nicht immer so optimal.
Das ist ein wunderbarer Hinweis für mich oder gleich ein Einstieg, um das nochmal aufzugreifen. Da können wir gleich nochmal intensiver dazu sprechen. Ich würde gerne noch einmal auf den Begriff der Schulkultur eingehen. Und zwar ist der ja theoretisch doch relativ komplex oder schwer zu fassen. Ich habe einmal eine Erläuterung von Professor Dr. Werner Helsbar der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg herausgesucht. Und er beschreibt Schulkultur als Dimensionsbündel, das schulspezifisch besteht. Und dass diese Schulkultur durch die handelnde Auseinandersetzung der schulischen Akteure entsteht. Das heißt, wichtig erschien mir da wirklich Schulkultur so zu sehen, dass es eben kein starres Konstrukt ist und ein steter Aushandlungsprozess. Da die Frage, diese handelnde Auseinandersetzung in Schule, die benötigt logischerweise Zeit. Und jetzt die vielleicht ein bisschen rhetorische Frage, gibt es dafür genügend Zeit an Schule?
Auf der einen Seite nein, es gibt zu wenig Zeit, weil die Kerncurricula, Bildungspläne oder Ähnliches entsprechend sehr viele Vorgaben machen, trotz der Freiheit, die da die einzelnen Lehrkräfte auch haben und sowas wie Kooperationszeit, Abstimmungszeit, Reflexionszeit nicht natürlicher Bestandteil der Stundenplanung und Finanzierungsmodelle bei Lehrkräften ist. Und ich halte ein Stückchen dagegen. Doch, es gibt Zeit. Es hängt ein Stückchen eben davon ab, was man als Auftrag von Schule und Lehrkräften versteht, beziehungsweise worauf man sich fokussiert. Und da ist die Diskussion inzwischen, glaube ich, deutlich weitergegangen. Schule ist entsprechend mehr als nur Unterricht und nur Lehren oder Lernen, sondern Schule hat neben dem reinen Bildungsauftrag, und das steht in jedem Schulgesetz drin, einen entsprechenden Erziehungsauftrag. Sie hat aber auch den Anspruch, auch das steht im Schulgesetz von NRW drin, einen Ansatz der individuellen Förderung. Und aus meiner Sicht hat sie auch einen Auftrag oder eine Verantwortung im sozialen Bereich. Das heißt, sie hat eine soziale Verantwortung. Und genau diese Funktion aus meiner Sicht müsste noch deutlich stärker auch zum Tragen kommen. Und wenn man das dann in den Mittelpunkt rückt, dann ergeben sich daraus natürlich dann entsprechend Folgen für Schwerpunkte und für das Handeln in Schulen.
Kommen wir noch einmal zurück zu den multiprofessionellen Kooperationen, die du schon erwähnt hattest. Gestriffen haben wir schon die Gelingsbedingungen. Es wäre jetzt vielleicht noch mal konkreter die Frage, was aus deiner Erfahrung wirklich die Erfolgsfaktoren sind für eine erfolgreiche Netzwerkarbeit und damit eben auch für eine gut funktionierende Schulkultur.
Ich würde das ein bisschen zweiteilen. Also auf der einen Seite in Bezug auf Netzwerkarbeit eingehen und ganz kurz vielleicht dann auf die Schulkultur. Bei der Netzwerkarbeit brauchen wir eine Schulleitung, die sich dahinter klemmt und das Thema entsprechend wichtig erachtet. Man muss eine Klarheit haben, welche Professionen hat man eigentlich in der Schule, welche gibt es außerhalb von Schule, welche Einrichtungen, Institutionen, aber auch Partner. Dann braucht man, wenn man tatsächlich echte Netzwerkarbeit machen will, Zeit, man braucht Settings, wo man miteinander ins Gespräch kommt, wo man tatsächlich kooperiert, miteinander reden kann. Im Idealfall gibt es dann eine Klärung, wo wollen wir eigentlich hin, was sind die gegenseitigen Erwartungen, wer macht was, wer ist also wofür zuständig, um daraufhin dann so auch Aktivitäten, Projekte oder Ähnliches festzulegen. In Bezug auf die Schulkultur ist, glaube ich, nochmals wichtiger als das, was ich jetzt schon gesagt habe, tatsächlich über Probleme, Belastungen von Schülerinnen und Schülern, vielleicht auch von Eltern und Lehrkräften zu reden und da so ein gegenseitiges Verständnis auch zu wecken und dann die Kommunikation miteinander, also sowas wie Lehrer-Schüler-Beziehung oder Elternarbeit auch deutlich stärker in den Blick zu rücken. Wir müssen also auch ein Stückchen ans Eingemachte auch gehen von Schule, auch in den Unterricht und die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird mit Schülerinnen und Schülern, beziehungsweise wie kooperiert wird oder welche Bilder man von den Eltern zum Beispiel auch hat. Also welche Wahrnehmungen, welche Stereotype man von Eltern entsprechend auch hat und in die Arbeit dann einbringt.
Jetzt hast du so eher den innerschulischen Bereich gerade beschrieben. Das heißt, ich kann jetzt sehr gut andocken mit einer weiteren Frage, nämlich welche Bedeutung die regionale Vernetzung und auch das Schlagwort Öffnung von Schule für die Gestaltung des Schullebens hat.
Ja, die kurze Antwort lautet eine zentrale. Das heißt, wir brauchen diese regionale Vernetzung und Öffnung von Schule. Und die ausführlichere Antwort verweist darauf, dass wir Einzelpersonen im Umfeld von Schule haben, dass wir Institutionen und Ämter haben, dass wir aber auch Unternehmen haben, soziale Einrichtungen und weitere Akteure und Institutionen, die gewinnbringend für Schule zu nutzen sind. Die bringen einerseits Kompetenzen mit ein, die bringen Wissensbestände mit ein, die bringen aber auch echte, reale Angebote in Schule mit ein und letztendlich bereichern sie das Schulleben mit entsprechenden Angeboten, aber auch Ressourcen, über die sie tatsächlich verfügen. Insofern ist eigentlich so eine zentrale Aufgabe auch, dieses soziale Netz entsprechend auch weiterzuentwickeln und die Ressourcen, die da im Umfeld von Schule liegen, tatsächlich für die Erweiterung, Auffrischung des Schullebens auch zu nutzen.
Du bist ja jetzt ganz vielen Hörerinnen und Hörern bekannt als Verfasser zahlreicher Standardwerke, die auch im Studium natürlich vorkommen und reist unter anderem für Vorträge auch durch das Bundesgebiet. Das möchte ich jetzt gerne im Rahmen des Interviews noch einmal nutzen und gerne einen Blick über den Tellerrand NRW werfen. Wie sind deine Erfahrungen in den anderen Bundesländern? Was beschäftigt die Schulsozialarbeit? Gibt es eventuell länderübergreifende Fragestellungen?
Ja gut, hochaktuell ist natürlich die Diskussion der Corona-Folgen, der psychischen Belastungen von Schülerinnen und Schülern ein zentrales Thema. Es gibt Diskussionen um rechtliche Entwicklungen. Wir haben relativ neuen Paragraphen 13a Schulsozialarbeit im Kinder- und Jugendhilfegesetz, im SGB 8. Insofern die Frage, wohin entwickeln sich die Schulsozialarbeit in den einzelnen Ländern? Wir haben eine Förderpolitik, die ist zum Teil noch in einzelnen Bundesländern oder in einzelnen Programmen sehr stark auf befristete Projekte und Programme ausgerichtet. Da auch die Frage, wohin soll sich das weiterhin entwickeln? Es gibt Diskussionen dahin, wie kann man Schulsozialarbeit erfassen, also die Schulsozialarbeit in unterschiedlichen Trägerschaften und Systemen, also so ein Monitoring. Es gibt Fragen, wie kann man die Kooperation von Schule und Jugendhilfe, aber auch zum Beispiel den Gesundheitsbereich intensivieren, also in Richtung von Beratungs- und Unterstützungsnetzwerken oder Beratungs- und Unterstützungssystemen an den einzelnen Schulen. Es gibt weiterhin Diskussionen zu den konzeptionellen Fragen von Schulsozialarbeit. Das heißt, was ist Auftrag von Schulsozialarbeit? Wohin soll sie sich zukünftig entwickeln? Da spielen so Themen eine Rolle wie Sozialraumorientierung, Schulentwicklung, Digitalisierung, Professionalisierung und Ähnliches. Und wir haben entsprechend auch noch Fragen der Kooperation, die nochmal sehr, sehr zentral gestellt werden. Und da geht es aber tatsächlich sowohl auf Fragen, wie arbeitet Landesebene mit vielleicht bezirklicher Ebene zusammen oder kommunaler Ebene, aber auch die Frage, wie kann innerhalb von Schulen und wie kann von Schulsozialarbeit mit außerschulischen Partnerinnen und Partnern eine Kooperation verstetigt werden, die jetzt nicht auf dem guten Willen einzelner Akteure beruht, sondern tatsächlich institutionalisiert ist.
Bei diesen vielfältigen Aspekten traue ich mich jetzt gar nicht zu fragen, aber könntest du vielleicht sogar noch NRW-spezifische Fragestellungen sozusagen extrahieren? Du kennst ja so ein bisschen NRW und hast einen ziemlich guten Blick ja auch in das Land. Gibt es da so ganz spezifische Fragestellungen für die Schulsozialarbeit?
NRW ist ja besonders. Ganz besonders. Im Hinblick auf die Schulsozialarbeit gibt es auch im Vergleich zu anderen Bundesländern eine sehr unterschiedliche Träger- und Förderstruktur. Es gibt darüber hinaus sehr unterschiedliche Ebenen mit Landesebene, bezirkliche Ebene, kommunale Ebene. Man hat eine große Vielfalt an Playern, an Expertinnen von Ministerien, Qualis, Landesjugendämter, Bezirksregierung, kommunale Koordinierungsstellen und so weiter, die schon eine gewisse Besonderheit sind in dieser Ausdifferenziertheit. Wenn man sich jetzt anguckt, was da aus meiner Sicht zumindest sehr positiv läuft, ist, dass man sehr systematisch dieses Feld ausgebaut hat, auch eine langjährige Fachexpertise hat. Es gibt einen Erlass für die Schulsozialarbeit, da stehen wichtige Sachen auch drin. Man hat schulgesetzliche Regelungen für die unterschiedlichen Professionen und es gibt sowas wie eine gewisse Personalsicherheit in diesem Bereich bis hin zu einem trägerübergreifenden Fachkreis. Wenn ich jetzt Herausforderungen benennen würde, dann wären das tatsächlich diese Abstimmung zwischen Landesebene, Bezirksebene und Kommunalebene. Dazu gehört auch, eine Steuerung für dieses Gesamtsystem zu übernehmen und die deutlich auch auszuüben, für Abstimmungsmöglichkeiten zu sorgen zwischen den unterschiedlichen Ebenen und auch Professionen. Da ist jetzt das Stichwort zum Beispiel Tandem-Tridem-Fortbildungen, aber vielleicht auch Fortbildungen für Schulleitung. Auf der konzeptionellen Ebene ist meine Wahrnehmung, die kann falsch liegen, dass so ein Gesamtkonzept noch fehlt. Und zwar für unterschiedliche oder für die unterschiedlichen Trägerschaften im Hinblick auf die Schulsozialarbeit, dass man auch noch in die Unterstützungsstrukturen reingehen könnte. Also was brauchen Schulsozialarbeiterinnen unabhängig von der Trägerschaft an Beratung, Supervision und Fortbildung? Was sind in NRW unsere gemeinsamen Standards für alle diese unterschiedlichen Säulen und Trägerschaften von Schulsozialarbeit? Und da wäre es vielleicht auch nochmal durchaus sinnvoll, so ein Gesamtkonzept über die Schulsozialarbeit hinaus zu haben, also so ein Gesamtkonzept zur Jugendhilfe und Schule, vielleicht auch mit dem Gesundheitsbereich. Und vielleicht der letzte Punkt, wünschen würde ich mir noch, so ganz uneigennützig, etwas mehr Evaluationsergebnisse, vielleicht auch Statistiken, dass man so, wenn man so von außen drauf guckt, einen sehr schnellen, klaren Blick geht, um welche Größenordnung geht es, wo passiert da was, was sind denn zentrale Befunde zur Schulsozialarbeit in NRW?
Das sind natürlich auch so Wünsche, von denen man hofft, dass sie relativ kurzfristig umgesetzt werden. Jetzt kommen wir so langsam zum Ende des Podcasts und da hatte ich eigentlich dann eine Frage ans Ende gesetzt, um eine Art visionäre Brille jetzt aufzusetzen. Das heißt, nicht in die Kurzfristigkeit, sondern wir spielen mal durch gedanklich. Wir sind jetzt im Jahr 2050. Wie sieht Schule denn da aus und wie geht es da der Schulkultur und auch der Schulsozialarbeit?
Oh, ich tue mich so als jemand, der im Wissenschaftsbereich ist, mit Prognosen so sehr schwer, weil die natürlich auf bestimmte Rahmenbedingungen und abzielen oder auf die voraussetzen und Dynamiken im Regelfall wenig berücksichtigen. Ich probiere das mal. Mit einer gewissen Vorsicht entsprechend. Also ich glaube schon, Schulen entwickeln sich zu multiprofessionellen Einrichtungen. Ich glaube, dass dieser Professionsmix zukünftig noch weiter ausgebaut wird. Ich hatte jetzt schon den Gesundheitsbereich an 2, 3 Stellen angesprochen. Ich glaube, da wird sich noch einiges tun und das wird der Regelfall sein. Und es ist ja schon erstaunlich, wie schnell das in Deutschland tatsächlich jetzt gegangen ist, Schulsozialarbeiterinnen, Sonderpädagoginnen, andere Professionen in die Schulen zu kriegen. Ich glaube, das wird zunehmen und da wird es auch festere Strukturen geben. Es wird sicherlich größeren Bedeutungszuwachs der Themen Inklusion, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Diversität geben, die wir heute noch sehr vorsichtig und zaghaft diskutieren. Aber da wird es eine gewisse Stabilisierung geben, eine gewisse Selbstverständlichkeit, damit umzugehen. Ich glaube auch, dass wir zukünftig sicherer sind im Umgang mit Migrations- und Flüchtlingsbewegungen, weil das Alltag sein wird. Insofern die Frage, wie gehen wir damit um, hoffentlich zumindest zum Kerngeschäft wird. Ich glaube, dass wir nach wie vor die Baustellen haben werden, wie gehen wir mit Bildungsbarrieren, wie gehen wir mit Belastungen, Problemen von Kindern und Jugendlichen um. Ich glaube, dass wir weiterhin, und das zeigen ja auch die aktuellen PISA-Befunde, mit dem Thema soziale Ungleichheit zu tun haben. Das ist ein Brett, was jetzt nicht so einfach zu bohren ist, aber da müssen wir ran. Es ist nicht vertretbar. Es zeigt sich in anderen Ländern, dass das geht, dass man das durchaus auch abmildern kann. Man kann es nicht auf Null setzen, aber es muss eigentlich nicht sein, dass ich aufgrund des sozialen Bildungshintergrundes oder ökonomischen Hintergrundes der Eltern sagen kann, wie die Bildungsbiografie von Kindern und Jugendlichen verläuft. Das ist nicht angemessen, das ist nicht zeitgemäß, das ist nicht fair. Ob wir das schaffen, da bin ich nicht so hundertprozentig sicher. Und für mich auch eine zentrale Frage, welche Bedeutung haben Kinder und Jugendliche, haben Schülerinnen und Schüler in einer alternden Gesellschaft? Also auch um Machtverhältnisse, welche Stellung haben die da? Wie wird auf Kinder und Jugendliche gehört und auf ihre Probleme und Belastungen oder werden sie eher als Problem und Belastung wahrgenommen? Und das sind so Fragen, die mich ein bisschen umtreiben. Da bin ich nicht sicher, wie tatsächlich die Zukunft aussehen wird.
Herzlichen Dank, dass du dich auf diese eher unwissenschaftliche Ebene begeben hast, die Perspektive geöffnet hast. Ja, dann abschließend, wenn wir aus deiner Sicht bis hier noch etwas Wichtiges vergessen haben, dann hättest du jetzt die Möglichkeit, das noch loszuwerden.
Ich fand die Frage nach dem, wie Schule, wie Gesellschaft zukünftig aussehen wird, vollkommen berechtigt. Ich tue mich nur schwer damit und trotzdem halte ich die Fragen und ich halte auch solche Fragen für richtig, weil natürlich auch der Wissenschaftsbereich sich zentral mit Fragen aus der Praxis auseinandersetzen muss. Also wir sitzen nicht in Elfenbeinturm, zumindest ist das nicht mein Verständnis. Insofern müssen wir auch Fragen darauf geben können, immer mit, in dem konkreten Fall, mit einer gewissen Unsicherheit. Das gehört dann auch zum Job dazu, das zu sagen, wir können nicht in die Zukunft blicken, wir können nur Prognosen machen mit einer gewissen Unsicherheit.
Und vielleicht kommen wir wirklich dahin, häufiger Evaluation machen zu können und auf der Basis dann Schule weiterzuentwickeln. Ne? Ja, dann bleibt mir nichts weiter, als Sie ganz herzlich nochmal zu danken für das Interview und quasi Norddeutsch zu enden mit einem Tschüss. Ich glaube, das Ü ist aber sehr gedehnt. Und ich sage bis bald. Herzlichen Dank.
Bis bald. Bis zum nächsten Treffen. Tschüss nach NRW.
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Das war Schulkultur aufs Ohr. Der Podcast der Qualitäts- und Unterstützungsagentur Landesinstitut für Schule NRW. Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Website unter Schulentwicklung, Erziehung und Prävention und in den Shownotes.